Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video.
Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video.
Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video.
Ja, auch wenn Sie sowas sonst vielleicht nicht so gucken, das hier beeinflusst uns alle. Influencerinnen und Influencer, die prägen unseren Alltag, ob wir wollen oder nicht, ob wir sie wahrnehmen oder nicht. So sagt es zumindest ein neues Buch von der Medienwissenschaftlerin Tanja Prokitsch. Und was genau sie da beobachtet, wie viel Influencing in unserem Alltag steckt, das besprechen wir nachher in der Sendung in einer knappen halben Stunde. Und gleich sprechen wir hier aber erstmal über einen neuen MeToo-Fall in der Techno-Szene, genauer gesagt im Hard-Techno. Was das genau für eine Szene ist, was für Vorwürfe da gerade die Runde machen, das werden wir uns gleich anschauen, hier im Kompressor. Bei uns geht es jetzt um eine ganz bestimmte Techno-Kultur. Das hier ist Hard Techno. Eine besonders schnelle, treibende Form von Techno, beatlastig, oft wenig Melodie. Seit einigen Jahren sehr beliebt. Es gibt riesige Hard-Techno-Partys in ganz Deutschland. Aber jetzt herrscht gerade Unruhe in der Szene. Mehrere Festivals und Partys nehmen gerade bekannte Hard-Techno-DJs aus dem Programm, weil es Vorwürfe gibt zu sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt. Die Vorwürfe sind bisher nicht bestätigt, aber Veranstalter reagieren trotzdem, weil sie sagen, Vertrauen und Sicherheit geht ihnen vor. Was das für Vorwürfe sind, woher die kommen, was das für die Hard-Techno-Szene gerade bedeutet, das kann ich jetzt besprechen mit dem Musikjournalisten Maximilian Fritz vom Groove Magazin. Fangen wir vielleicht mal mit dieser Szene an, Hard Techno. Ich hatte das Gefühl, Hard Techno kam sehr schnell, wurde sehr schnell sehr beliebt. Was ist das für eine Szene? Was unterscheidet sie von anderen Techno-Szenen?
Naja, also schnelle elektronische Musik in dem Sektor gibt es ja schon sehr lange. Dieses explizit unsubtile Hard Techno, diesen explizit unsubtilen Hard Techno-Sektor, würde ich schon sagen, dass der ein Klang der Pandemie und der postpandemischen Zeit ist, der sich vor allem eher an jüngeres Publikum richtet, das Exzess sucht. Auch die Raves selbst beim Hard Techno unterscheiden sich, würde ich sagen, von klassischer Techno- und Hauskultur. Es ist deutlich konzertorientierter. Es hat fast was von einem Rockkonzert. Der DJ ist noch viel, viel mehr im Fokus als in der oftmals so propagierten anonymen Clubkultur. Und was uns vielleicht auch jetzt zu dem Callout oder zu dem Skandal leitet, ist es deutlich heteronormativer geprägt, dieses Genre.
Ich habe mir ein paar Videos angeschaut und es ist ja tatsächlich, also diese Bühne ist ja total krass, oder ganz oft ist das dann so eine Bühne in der Mitte auch, die so hell erleuchtet ist und die Leute tanzen so drumrum. Das ist schon eher ungewöhnlich.
Das ist eher ungewöhnlich, also das ist auch, wie ich gerade meinte, es hat eher was von einem Rock- oder Metal-Konzert. Es hat auch nichts, wie soll man sagen, also es geht nicht auf Langstrecke, sondern es sind kurze Exzessmomente, so Sets dauern in der Regel auch nicht besonders lange. Also wenn man jetzt mal sieht, ein klassischer Slot im Berghain oder so, das ist ein 4-Stunden-Set, wo dann immer gerne gesagt wird, der DJ oder die DJ kann eine Geschichte oder so aufbauen. Bei Hard Techno geht es schon darum, dass es deutlich kürzer, mehr auf die 12 ist, wie man wahrscheinlich sagen könnte.
Ja, du hast gesagt, es ist heteronormativer als vielleicht andere Techno-Kulturen. Wie meinst du das? Hat es auch was mit Männlichkeit zu tun? Ist es eine männlich dominiertere Technokultur?
Ich würde sagen, dass es schon zu einem gewissen Grad eine männlich dominierte Technokultur ist und das auch noch eine stärkere Ausprägung hat als in anderen elektronischen Tanzmusikstilen. Also man muss sich auch nur mal anschauen, wie das Publikum bei diesen Hard-Techno-Events oder wie manche DJs auch aussehen. Es ist keine Seltenheit, dass ein DJ oberkörperfrei spielt, was in der sonstigen oder in der sonstigen Techno-Welt ja eher, also es gibt nicht umsonst eine No-Shirt-No-Service-Policy oder so in eher, wie soll man sagen, umsichtigeren Bubbles. Bei Hard-Techno geht es aber schon auch um den sehr heteronormativen, auch sehr heterosexuellen Körperkult, der da ausgelebt wird, würde ich sagen. Ja.
Jetzt gibt es konkrete Vorwürfe, was sexuelle Gewalt angeht, sexuelle Belästigung. Was sind das für Vorwürfe und was geht's da?
Die gehen aus von einem Instagram-Account, der sich Brad No Limit nennt. Das ist jemand, der für eine sehr berühmte oder sehr ehemals sehr renommierte Hard-Techno-Agentur gearbeitet hat, die DJs verbucht. Die heißt Steer Management und der ist da im Zwist gegangen und hat sich dann gedacht, womöglich auch aus einem Rachemotiv, dass er Strukturen und Geschehnisse öffentlich macht, die diese Management-Agentur lieber nicht in Öffentlichkeit ziehen würde.
Und was sind das für Vorwürfe? Was veröffentlicht er da?
Da geht es um extrem prominente DJs aus dem Hard-Techno-Bereich. zuvor, dass Vorwürfe sexualisierter Gewalt und von sexuellen Übergriffen bis zu sexuellen Handlungen mit Minderjährigen ist da eigentlich alles dabei. Das sind dann sehr oft Screenshots, also aus Konversationen mit vermeintlichen Opfern. Die postet er dann gerne auch mit dem Instagram-Handle der betreffenden DJs versehen.
Okay, das heißt aber, er postet das, was er mit vielleicht betroffenen Menschen kommuniziert hat, oder gibt es auch Betroffene, die sich unter einem bestimmten Hashtag, wie das bei MeToo war, äußern und da was posten?
Das Besondere an diesem Callout ist schon, dass ich sagen würde, dass alles so auf eine Person fokussiert ist. Also eben diesen, ich meine, er ist Amerikaner, diesen amerikanischen Ex-Booker, der jetzt durch Costa Rica reist und von da aus diesen ganzen Callout fast schon, ja, epochal inszeniert. Die vermeintlich Betroffenen, das muss man schon rausstellen, es gibt jetzt noch niemanden, die sich öffentlich geäußert hätte. Es ist eher so, dass andere weibliche DJs in diesen Callout mit einstimmen und eine Kultur des Wegschauens anprangern.
Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, epochal inszeniert, inwiefern ist dieser Instagram-Account besonders inszeniert?
Naja, also ich würde schon sagen, dass es eine absolute Singularität ist in der Callout-Kultur, wenn man so will, weil derjenige, der den Callout betreibt, also er heißt Brad, das Ganze auch mit Memes irgendwie versieht. Also es gibt einen sehr, sehr großen Hard-Techno-DJ, den er in so einer Fotomontage quasi als Hund an der Leine hat. Und naja, also das lässt schon darauf schließen, dass da auch persönlich motivierte Rachegelüste eine große Rolle spielen. Ob der jetzt das Richtige tut aus den falschen Motiven oder nicht, das sei dann dahingestellt.
Ja, das wird sich dann vielleicht noch zeigen. Es ist ja interessant, dass Festivals tatsächlich schon reagieren, obwohl das nur unbestätigte Vorwürfe, aber es gibt Festivals, die jetzt ein paar DJs rausnehmen aus dem Line-Up. Was bedeutet das für die Festivals, für die Partys, für die Szene jetzt gerade?
Naja, es ist schon eine Art Reality-Check. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es teilweise so ein bisschen aktionistisch ist. Oder man könnte vielleicht auch sagen, etwas heuchlerisch, weil so wie sich die Sachlage gerade darstellt, ist es ja schon so, dass das bekannt gewesen sein muss in gewissen Kreisen. Und man hat schon das Gefühl, dass viele Festivals, man will jetzt natürlich keine Namen nennen, versuchen sich da so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Das mündet dann meistens darin, dass man auf Instagram eine schwarze Kachel postet, schreibt, man nimmt die Vorwürfe sehr ernst. Und ich will nicht verallgemeinern, aber man sitzt sowas schon gerne mal aus.
Ich finde es interessant, weil das, also jetzt sprechen wir über Hard Techno, aber natürlich ist das was, was man ja aus vielen Musikbereichen kennt, ne? Irgendwie Starkult, der dann auch zu Übergriffen führt, zu Machtmissbrauch. Till Lindemann war ganz groß.
Genau, oder auch schon, also irgendwelche, ja, Rock'n'Roll-Bands aus den 60ern.
Klar, genau.
Das gibt es schon sehr, sehr lang und das ist auf jeden Fall systemisch.
Ja, genau. Kann man sich fragen, ob das jetzt, ja, ist es Hard Techno-Kultur? Ist es halt die Hard Techno, aber ist es kulturspezifisch sozusagen? Oder ja,
das ist auch genau das, was mir so ein bisschen Dorn im Auge ist. Also man muss Hard Techno nicht mögen und ästhetische Urteile stehen natürlich jedem zu, aber es ist mir auf jeden Fall deutlich zu billig, das ausschließlich auf Hard Techno zu schieben. Obgleich ich wiederum sagen würde, dass die Hard Techno-Szene mit sehr vielen jungen Fans, mit sehr vielen minderjährigen Fans auch und eben mit dieser Heteronormativität, wo, glaube ich, Geschlechterrollen jetzt relativ unhinterfragt bleiben, schon dazu einladen könnte oder solches Verhalten auf jeden Fall mehr nach sich ziehen könnte als andere Musikkulturen im elektronischen Bereich.
Das sagt der Musikjournalist Max Fritz vom Groove-Magazin über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Hard-Techno-DJs und was das für die Szene bedeutet. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Gaming-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen Kultur, so sagt es die Regierung in China über die Gaming-Welt dort. Tatsächlich ist es das ganz konkrete Ziel der chinesischen Regierung, Gaming in China zu fördern. Und zwar nicht nur für die Wirtschaft und auch nicht nur für den Gaming-Spaß im Land, sondern auch, um internationalen kulturellen Einfluss zu gewinnen. China möchte kulturell attraktiver werden, will die kulturelle Macht ausbauen, die Softpower, und will sich da auch weltweit gerne gegen die USA durchsetzen. Und welche Rolle da Gaming spielt, wie China in der internationalen Gaming-Welt immer präsenter wird, das hat unser Gaming-Experte Tobias Nowak für uns recherchiert.
Late is the hour, young one, in which you choose to stay in my tranquil abode.
Kurz nachdem diese Worte fallen, beginnt ein spektakuläres Schwert- bzw. Lanzenduell mit einer großgewachsenen Gestalt in Weiß. Es ist einer der Bosskämpfe aus Black Myth Wukong. Dieses Spiel gehört zum beliebten Genre der Souls-Likes, Spiele, in denen es vor allem um sehr fordernde Zweikämpfe gegen oft übermächtige Gegner geht. In diesem Fall ist das Setting aber nicht, wie üblich, eine fantastische Albtraumwelt, sondern die Mythologie Chinas. Genauer, das immer noch beliebte Buch Die Reise nach Westen aus dem 16. Jahrhundert. Entsprechend ist das Spiel randvoll mit chinesischen Sagenfiguren und Heldengestalten, Kleidung und Waffen, Kalligrafie und Musik. Black Myth Wukong kommt seit anderthalb Jahren weltweit sehr gut an, bei Kritik und Gamern. Laut Marktforschungsunternehmen waren bereits nach einem halben Jahr über 25 Millionen Exemplare verkauft. Viele waren überrascht, dass ein dermaßen überzeugendes Spiel von einem Studio in China entwickelt worden war.
Es ist der erste AAA-Titel aus China und er hat die chinesische Mythenwelt einem globalen Publikum nahegebracht durch aufsehenerregende Action und hochwertige Produktion. Der kulturelle Inhalt verbreitet sich eben deshalb so gut, weil er in ein Spitzenprodukt integriert ist, das die Spielenden respektieren.
Sagt Dr. Shaoyu Yuan, Professor an der New York University. Er erforscht unter anderem, wie die chinesische Regierung digitale Spiele einsetzt, um ihren globalen Einfluss auszubauen. Ein anderes Beispiel für dieses Vorgehen ist Where Winds Meet, ein Multiplayer-Rollenspiel, das ebenfalls tief in chinesische Geschichte und Märchen entführt. Ende 2025 wurde es auch außerhalb Chinas veröffentlicht und bekam insgesamt gute Kritiken. Auch die Spielenden waren begeistert. Schon in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung im Westen hatte es laut Hersteller 2 Millionen neue Spieler angelockt.
Es zeigt, dass chinesische Firmen versuchen, kulturell chinesisch kodierte Spiele für einen globalen Markt lesbar zu machen. Gleichzeitig befinden sich die Spielenden in einer Spielumgebung, die sie andauernd chinesischer Kultur aussetzt.
Damit füllen chinesische Games-Firmen aber nicht nur eine thematische Lücke im globalen Games-Angebot, sondern folgen auch den Zielen der Kommunistischen Partei Chinas. So heißt es auf der Website der Pekinger Regierung:
Die Spieleindustrie ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturwirtschaft und spielt eine bedeutende Rolle bei der Förderung sozialistischer Kernwerte, der Befriedigung der vielfältigen spirituellen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung und der internationalen Verbreitung chinesischer Kultur.
Gerade der Halbsatz zur internationalen Verbreitung chinesischer Kultur ist dabei spannend. Nach einem Dreivierteljahrhundert möchte China die globale Softpower-Dominanz der USA brechen und übernehmen. Computerspiele, von einigen Analysten als das Leitmedium des 21. Jahrhunderts bezeichnet, spielen dabei eine zentrale Rolle. Und da chinesische Konzerne ab einer gewissen Größe eine feste Abteilung haben, in der Parteikader die Firmenstrategie kontrollieren, wird diese Policy auch konsequent umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um Games aus China. Chinesische Konzerne investieren massiv in große westliche Spielfirmen. An vorderster Front Tencent, der umstrittene Megakonzern, zu dem auch die Messaging- und Bezahl-Super-App WeChat gehört.
Seit mehr als einem Jahrzehnt kauft Tencent Anteile an ausländischen Spielefirmen, lernt dort, hat wachsenden Einfluss auf deren Distributionsstrukturen und globale Spielfranchises. Bekannt sind vor allem seine Beteiligung an Epic Games, seine Übernahme von Riot Games und seine Zusammenarbeit mit Ubisoft.
Über Firmen wie Epic Games, Riot Games und Ubisoft bestimmt Tencent mit, wie einige der erfolgreichsten Spiele der Welt aussehen, etwa Assassin's Creed, Fortnite oder League of Legends. Das geschieht zum Beispiel über In-Game-Events, in denen Cosmetics, also etwa Kleidungsstücke für den eigenen Avatar, in chinesischem Look angeboten werden. Oder man kann chinesische Mythengestalten als Spielfigur auswählen. Chinesische Ästhetik und Kultur werden so weltweit strukturell immer präsenter, während die chinesische Spielbranche ihren Einfluss auf Investitionsströme, auf Plattformen und Produktionsweisen ausbaut. Games sind zwar Software, aber sie schaffen Softpower.
Tobias Nowak über die große internationale Bedeutung des Gamings in China und was die Politik und die Gaming-Studios dort dafür tun. Haben Sie gehört, hier in Deutschlandfunk Kultur. Kennen Sie Bianca Heinicke oder Younes Saru oder Pamela Reif? Vielleicht kennen Sie die nicht, aber die haben Einfluss auch auf Ihr Leben. Das sind nämlich alles Influencer, Influencerinnen und die prägen auch den Alltag von Menschen, die sagen, mit Influencern habe ich nichts zu tun, ich folge niemandem, ich nehme die überhaupt nicht wahr. Denn der Umgang mit Inszenierung von Alltag, mit Sichtbarkeit, mit Trennung von Arbeit und Freizeit, all das ist auch von der Influencer-Kultur geprägt. So schreibt es die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Tanja Prokic in ihrem neuen Buch, das heißt Alltag als Arbeit, wie InfluencerInnen unser Selbstbild verändern. Und darüber spreche ich jetzt mit Tanja Prokic. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das ist ja so Ihre Hauptthese, Influencer prägen uns alle. Wo beobachten Sie das besonders, dass unser Lebensalltag von Influencern verändert wird? Wo spüren Sie das am meisten?
Ich glaube, es ist tatsächlich die Art und Weise, wie Influencer arbeiten. Das ist ja etwas, worüber man gar nicht so redet, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man immer denkt, die machen das aus Leidenschaft, ja, aus purer Freude. Und wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und guckt, wie es eigentlich diese Arbeit strukturiert, dann fallen einem tatsächlich Parallelen zum eigenen Leben auf. Dass das, was Influencer permanent an Herausforderungen irgendwie bestehen müssen, dass wir das eigentlich auch permanent damit konfrontiert sind.
Das können wir uns ja mal ein bisschen genauer anschauen. Sie haben da verschiedene Aspekte, die Sie beleuchten in Ihrem Buch. Fangen wir an mit dieser Sichtbarkeitsarbeit. So benennen Sie das. Dann nennen Sie als Beispiel die Influencerin Leo Ballas, über die es ja auch einen Film gibt, Girl Gang. Da wird so erzählt, wie sie dann ihre erste Million Follower kriegt. Da wird auch erzählt, was das für eine Arbeit ist. Was erzählt Leo Ballas über diese Sichtbarkeitsarbeit?
Genau, wenn man sich ein bisschen anschaut, wie der Content gestaltet ist, dann würde man ja erstmal sagen, okay, wir haben das, was im On-Bereich, also im Bild zu sehen ist, aber es ist, passiert auch eine Menge im Off-Bereich. Und diese Sichtbarkeitsarbeit, die betrifft in erster Linie mal die Beziehung zu den Fans und Followern, die die InfluencerInnen aufbauen müssen. Das ist eine affektive Arbeit, das beschreibe ich dann auch nochmal in einem anderen Teil, aber es geht ganz stark darum, so eine Nähe zu erzeugen, Vertrauen zu erzeugen, die also an der Leine zu halten in gewisser Weise. Und die Sichtbarkeit, die für uns jetzt gar nicht so sichtbar ist, ist die tatsächlich die algorithmische Sichtbarkeit. Das ist etwas, was von den Plattformen ausgemessen wird, metrisch skaliert wird.
Wir können ja mal kurz reinhören in den Film, dass wir so einen kleinen Eindruck kriegen.
Keiner versteht, wie viel Mühe dahinter steckt. Jeden Tag Bilder und Videos produzieren. Es ist wie eine Sucht.
Da hört man das, diese Produktion von Sichtbarkeit im Sinne von Videos drehen, ständiges Inszenieren. Bei so einer Influencerin kann man das ja sehr gut nachvollziehen, aber inwiefern meinen Sie, dass das auch auf uns zutrifft? Also inwiefern ist diese Sichtbarkeitskultur eine, die uns alle betrifft, für Menschen, die vielleicht gar nichts auf Social Media posten?
Ich glaube, wenn man mal in die klassischen Berufe schaut, also zum Beispiel ich arbeite an der Universität im Wissenschaftskontext, kann man ganz gut sehen, dass sich durchgesetzt hat, die eigene Arbeit eben dann über Interviews, wie wir es gerade führen, über Podcasts, nochmal einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Das, was man sozusagen jahrelang geforscht hat, dann nochmal in kleinere, komprimierte Sätze zu bringen, die dann zu posten, eventuell auf Instagram. Das ist ja auch schon eine Influencer-Arbeit, die man da vollzieht, ohne sich vielleicht als Influencerin zu bezeichnen. Also es geht permanent darum, irgendwie Einfluss zu gewinnen über das, was man tut und gar nicht mehr so sehr um die Sache an sich. Und das ist doch eine sehr interessante Entwicklung, die wir da eigentlich nehmen. Ja. Also es fängt schon an, wenn wir unsere Webseiten designen. Früher war es vielleicht, hatte man eine Visitenkarte und die hatte man dann über Jahre, außer die Adresse hat sich geändert. Und heute muss man permanent den Content sozusagen aktualisieren, auf dem neuesten Stand halten. Und das ist eine Form von Mehrarbeit, die ja eigentlich gar nicht so zum Job oder zum Berufsbild dazugehört. Und die tatsächlich aus Kostengründen natürlich, dann übernimmt man das selbst und schätzt sich dann auch ein bisschen, wie viel Arbeit das tatsächlich dann ist.
Und dann kommt man vielleicht auch zu dem Aspekt der Kolonialisierung des Alltags, das benennen Sie so in dem Buch, also ein anderer Aspekt der Influencer-Kultur, die uns alle betrifft vielleicht. So wie ich das verstanden habe, geht es ja darum, dass Kolonialisierung im Alltag so gemeint ist, dass der Alltag, dass wir den verwerten sozusagen, also dass wir den inszenieren, dass der eigentlich gar nicht mehr existiert, also die Freizeit, sondern die Freizeit wird kolonialisiert, dadurch, dass wir sie ständig inszenieren. Meinen Sie das?
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass sozusagen das klassische Internet, das Web 2.0, dann eben aufgerüstet wird durch eine Reihe von smarten Technologien, so nennen wir das. Das ist dann vor allem, wenn das Internet einen ganz wichtigen Schritt zum mobilen Internet macht, die vielen schönen kleinen Apps, die sozusagen künstliche Schnittstellen einbauen zwischen sozialen Kontakten, die auch über andere Medien oder Präsenz sozusagen möglich wären. Und man kann das ganz gut sehen, dass diese Plattformen damit beschäftigt sind, eigentlich alles, was sich im sozialen, analogen Leben vollzieht, in digitales Leben umzuformen. Also beispielsweise in der Dating-Szene kann man das gut beobachten mit den Dating-Apps. Es ist in den jüngeren Generationen gar nicht mehr möglich, jemanden normal kennenzulernen, weil es schon absolut naturalisiert ist, dass die Plattform diese Schnittstelle der Kommunikation übernimmt. Und damit etablieren sich ein Katalog von neuen Regeln, die wir gar nicht mehr so kennen, von Kommunikationsweisen, die komplett neu aufgesetzt werden. Deswegen spreche ich von Kolonialisierung, weil tatsächlich es bis in Mikrogesten hineingeht, die sich verändern. Also Mikrogesten, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir den anderen sozusagen in ein Gespräch holen, sind sehr stark von diesen Plattformkulturen durchformt.
Ich finde es total interessant, weil das, also da ist jetzt ja auch schon wieder vielleicht ein bisschen weiter weg von den Influencern. Mhm. Ne? Also es ist ja eher vielleicht eine digitale Kultur, die allgemeine digitale Kultur, digitale Kommunikation, die uns da prägt. Weil ich mich gefragt habe, geht es hier wirklich um Influencer-Kultur? Oder ist es nicht eigentlich, sind die Influencer nicht auch nur ein Symptom eben der großen digitalen Kultur?
Ich glaube, sie sind Symptome und sie sind vor allem Vorreiter. So würde ich das so bezeichnen. Es war auch so der, eigentlich so mein Herzensuntertitel, Vorreiter. Die Influencer als Vorreiter eines Arbeitsstrukturwandels oder eines Strukturwandels der Öffentlichkeit. Oder vielleicht auch, wenn wir nochmal weitergehen, mal, wie Sie es gerade vorgeschlagen haben, eines Strukturwandels eben der kulturellen Sphäre. Also man kann im Prinzip sehen, dass das, was als Freizeitleben läuft, absolut überformt wird und durchformt wird und da eine Kolonialisierung stattfindet.
Mhm. Und Sie sprechen da auch noch weiter über Kannibalisierung, eine Selbstkannibalisierung. Das klingt dann eigentlich schon fast wieder wie eine Kritik. Also als würden sie das werten, dass der Alltag, die Freizeit, die da verloren geht, ja, eben da auch verloren geht.
Ja, ich bin immer ganz vorsichtig mit dem Kulturpessimismus, weil man will ja auch ernst genommen werden in seinen Überlegungen. Ich glaube, man kann, also ich bin ja auch Medien- und Filmwissenschaftlerin, beobachten, dass der Kannibalismus als ein Thema zurückgekommen ist. Also es findet sich in Jugendserien, es findet sich in sowas wie Class-Horror-Filmen, dass tatsächlich wirklich das Essen von menschlichem Fleisch thematisiert wird in absolut populärkulturellen Formaten. Offensichtlich scheint es uns jetzt so irgendwie auf einer anderen Weise zu betreffen. Nancy Fraser, die Philosophin, hat ein Buch geschrieben über Cannibal Capitalism, also den Kannibalenkapitalismus. Ich glaube, mir geht es da tatsächlich darum zu betonen, dass es natürlich, es gibt sozusagen einen Normalbereich dieses Leben in digitalen Kulturen und es gibt sozusagen diesen Bereich, wo etwas umkippt, wo es in extreme Selbst- und Fremdausbeutung eigentlich mündet, die schon grenzwertig ist, die man unter Kontrolle eigentlich bringen müsste und das reicht nicht, moralisch zu adressieren, also Individuen moralisch zu adressieren oder fortzuführen. Aber man kann schon sehen, dass gerade wenn es um alternative Fakten oder Falschinformationen geht, da so eine extreme Ausbeutungsstruktur eigentlich sich bemerkbar macht, die den eigenen Körper betrifft. Also ich habe mich eine Zeit lang jetzt auch mit Threadwives beschäftigt und dem Pendant in der männlichen Szene der sogenannten Manosphere. Und da kann man ganz gut beobachten, wie eigentlich die Bereitschaft, diese Inszenierung, diese Sichtbarkeit in den eigenen Körper zu transferieren, da ist. Also da geht es dann wirklich darum, eine Jawline sich entstehen lassen, also so eine Kinnlinie, die sehr markant gilt im männlichen Bereich. Da werden dann tatsächlich Knochen gebrochen. Ne? Also es ist invasiv, was da passiert. Und diese Tendenzen, die interessieren mich. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Also sozusagen eine Übersteuerung. Ich glaube, das sind Tendenzen, die man auch in anderen Berufen ganz gut nachvollziehen kann, dass sich einfach die Regeln des Spiels ein bisschen verschärft und verändert haben. Und da sind, glaube ich, Influencer eben wieder Vorreiter. Man kann es an denen sehr gut beobachten, wie die Grenzen permanent ausgeweitet werden und auch die Bereitschaft bei einem selbst, das willentlich zu tun. Also es ist ja nicht etwas, das auf Schein beruht, sondern es ist ein willentliches Agieren. Und das finde ich spannend.
Alltag als Arbeit, wie InfluencerInnen unser Selbstbild verändern, so heißt dieses neue Buch von der Literatur- und Medienwissenschaftlerin Tanja Prokic. Ist erschienen bei Reklam, hat 128 Seiten, kostet 8 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Prokic.
Dankeschön.
In Kroatien geht seit einigen Wochen ein neuer Kinofilm durch die Decke, bricht alle Besucherrekorde, ist mittlerweile der erfolgreichste kroatische Film aller Zeiten und kommt jetzt auch bei uns in die Kinos. Svadba, so heißt der Film, heißt so viel wie Hochzeit. Es geht um den alten Konflikt zwischen Serbien und Kroatien, um alte Klischees aus den Balkankriegen, die hier mit viel Humor erzählt werden und die scheinbar einen großen Nerv treffen. Was das genau für ein Film ist und ob der auch hier in Deutschland funktioniert, erzählt uns jetzt unser Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schusch.
Ein erzkatholischer, ziemlich nationalistisch eingestellter kroatischer Geschäftsmann und seine Frau bekommen eines Tages einen Anruf von der Tochter, die in London studiert.
Mama, Tata.
Mama, Papa, ich bin schwanger, sagt sie. Nein, nein, nicht von einem Schwarzen, sagt sie, als ihr Vater besorgt nachfragt. Doch dann kommt für die Familie der noch größere Schock. Der Vater des Babys ist ein Serbe. Und auch der Anruf des werdenden Papas bei dessen serbischer Familie läuft nicht besser. Ist es wenigstens eine Engländerin? Nein, eine Kroatin. Oh mein Gott. Und schon sind wir mittendrin in allen serbisch-kroatischen Klischees. Bei den beiden Familien tobt immer noch der Balkankrieg in den Köpfen. Die kroatische Familie spricht von Chetniks, mit denen sie sich nun arrangieren müssen. Ein abwertender Begriff für serbische Angreifer in den Balkankriegen. Und die serbische Familie macht sich nun auf den Weg zu den Ustaschas, wie sie sagen. So hießen die kroatischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg. Doch weil die Familien gute kroatische Katholiken bzw. gute serbische orthodoxe Christen sind, ist für sie völlig klar, dass die Kinder auf jeden Fall heiraten müssen. Denn auf keinen Fall darf ein uneheliches Kind zur Welt kommen. In Crikvenica an der kroatischen Adriaküste treffen die Familien zum ersten Mal aufeinander. Oh je, ich hoffe, es wird alles gut mit meinem und deinem Alten, sagt die werdende Braut. Glaub mir, mein Vater ist ein Macher, was die Diplomatie angeht, sagt der Bräutigam. Doch es kommt anders. Der Vater der Braut, der stolze kroatische Geschäftsmann, ist gerade mit seiner Firma Cromax pleite gegangen und ziemlich angefressen. Und dem Vater des Bräutigams geht es auch nicht viel besser. Er ist der serbische Außenminister. Natürlich korrupt und er versucht gerade eine U-Bahn in Belgrad zu bauen und kriegt es nicht auf die Ketten. Dass ein Außenminister eine U-Bahn bauen soll, ist dabei eine bissige Anspielung auf die aktuelle serbische Politik, wo es Bauskandale gab und wo Präsident Vucic weit über seine Kompetenzen hinaus die komplette Politik bestimmt. Beim Aufeinandertreffen dieser beiden Familienoberhäupter kommt es ziemlich schnell zu hitzigen Wortgefechten, bei denen auch kein serbisch-kroatisches Klischee ausgelassen wird. Verpiss dich mit deinen europäischen Werten, ruft der Serbe dem Kroaten zu. Es fallen die übelsten Beleidigungen und Schimpfwörter. Und dann kommt's zur entscheidenden Frage. Was machen wir denn jetzt? Es soll zwei Hochzeiten geben, eine orthodoxe und eine katholische. Der serbische Pope und der kroatische Bischof sind schon auf dem Weg. Doch am Ende wird alles ein völliges Chaos, bei dem auch noch der zweite Sohn des serbischen Außenministers auftaucht, ein Gangster-Rapper, der leicht bekleidete Tänzerinnen mitbringt, und es taucht noch eine ehemalige Affäre des Bräutigams auf. Der Film Svadba hat viel feinsinnigen Humor, der serbischen und kroatischen Nationalismus auf die Schippe nimmt, wobei deutsche Zuschauer nicht alle Anspielungen bis ins Detail verstehen können. Es ist aber auch viel überdrehter Klamauk mit dabei. Insgesamt aber eine unterhaltsame, frische Komödie, die Spaß macht. Kritik kam allerdings von der kroatischen katholischen Kirche. Der Franziskanermönch aus Mostar, Mario Knezovic, meldete sich empört im Internet zu Wort. Im Film geht es darum, dass man von der Kirche angewidert ist und es geht darum, Hass zu verbreiten. Die zeigen da einen katholischen Bischof, dem als Gegenleistung für die Hochzeit eine neue Tür für seine Kirche angeboten wird. Und der interessiert sich dann nur für die Türe, nur fürs Geld. Während er mit dem Bräutigam spricht, blättert er einen Katalog mit Türen durch. Die Hochzeit ist dem völlig egal. Das ist furchtbar. So etwas gibt es überhaupt nicht. Diese Aufregung sorgte in Kroatien auch für einige Heiterkeit. Im Land haben in den ersten Wochen rund 600.000 Zuschauer den Film in den Kinos gesehen. Das ist der Allzeit-Besucherrekord. Kroatien hat nur knapp 4 Millionen Einwohner.
Oliver Schusch über Svadba, The Wedding, so heißt dieser Film, der ab jetzt auch in Deutschland zu sehen ist.